Mi spoccoli!
Wurstbrötter sind nicht mehr faschistisch. Ich will ein Müller sein. Ho, ho, ho! Willkommen bei der Daily Mail am Mittwoch, am 24. Dezember 2025. Heiligabend. Ist bei euch alles parat? Sind ihr in besinnlicher Stimmung? Plattenspieler mit Stille Nacht und so parat? Geschenke verteilt unter dem Baum? Der Großvater irgendwie ein bisschen sediert? Alles gut? Wunderbar. Ich habe mir eigentlich ursprünglich vorgenommen, zum ein bisschen weihnachtliche Stimmung heute hier in meinem kleinen Studio zu verbreiten, aber es ist gescheitert an Banalität. Ich habe gar kein Budget für eine Weihnachtsdeko. Ihr kennt den Markus Sohn, der kommt schon im Tobsuchtsanfall über, wenn er nur um eine einzige Christbaumkugel bitten. Also keine Chance. Aber ich habe Rotlicht. Ich habe so ein bisschen ein besinnliches Bild aufgehängt. Ich habe eine Kappe da, wie ihr seht. Und ich habe heute im Adventskalender, wo mir meine Frau jedes Jahr macht, habe ich heute im Päckchen einen neuen Schreiber für die Sendung. Da ist branded der Daily Mill und hat oben ein lustiges Gesicht. Ich habe fast das Gefühl, meine Frau nimmt die Sendung nicht so ernst. Also ich meine, ich glaube, sie meint, ich mache da den Kasper. In dem super politischen, seriösen Programm, in dem Format von Weltniveau, hocke ich jetzt da mit dem Schreiber, mit einer politisch vermutlich unkorrekten Frisur. Das ist ein Raster fast, oder? Das ist so ein bisschen verfilzt so. Gut, passt wieder, passt. Wunderbar. Also, auf jeden Fall probiere ich, so weihnachtlich wie möglich das Ganze heute auszugestalten. Ich habe sogar vorgehabt, im Ernst, heute eine rein positive Sendung zu machen. Also nur gute Nachrichten. Nur Zeug, die beweist, dass die Welt noch nicht total am Arsch ist. Ja, habe es alles zusammengestellt. Ich habe es schon aufgezeichnet, ich habe es geschnitten. Und nachher habe ich 98 Sekunden Material gehabt. Was ein bisschen kurz ist. Und das geht natürlich nicht. Und darum habe ich mich in den alten Modus zurückgeschaltet. Und wir machen jetzt ganz normal in der Daily Mail-Sendung mit dem ganz normalen Wahnsinn. Daily Watch. Wir fangen an mit einer kleinen Söckli-Parade. Zur Feier des Tages, jetzt, was gegen Jahresend geht, eine Schweizer Söckli-Parade. Söckli Nummer 1. Victor Jacobo. Schaut mal, was er auf X postet hat. Wir lassen uns doch nicht von Ursula von der Leyen und Co. zu niedrigeren Preisen zwingen, schreibt er da voll des Sarkasmus und zeigt die großen Unterschiede in Europa, Preisniveau 2024 im Vergleich. So, also. Victor. Also, er hat die Karte gesehen. Der EU-Durchschnitt ist quasi 100 Punkte und das ist so hellblau-blau. Und überall, wo die Preise höher sind als im EU-Durchschnitt, also die ganz normalen Konsumpreise, wird es dann immer so ein bisschen röter und die Schweiz ist dunkelrot. Die Hochpreisinsel Schweiz. Und der Victor Giacomo wollte uns mit dem herzigen Willen zeigen, dass wir unbedingt uns der EU stärker annähern im Jahr, weil wir einfach viel höhere Preise haben. Wir sollten uns doch ein Preisniveau von der EU angleichen, dann wäre alles viel günstiger. Victor, ja, sollen wir uns dann auch im Lohnniveau von der EU angleichen? Weil die Sachen hängen eben ein bisschen zusammen. Weißt du, du zeigst uns, dass Preise in der Schweiz im Vergleich zu umliegenden EU-Ländern höher sind, ja. Unsere Löhne sind es aber auch. Der Lohnvergleich, ich glaube, der Brutto-Medianlohn in der Schweiz behaftet mich nicht, aber er ist irgendetwas um 7'000 Stutz. Und der EU-weite Durchschnittslohn, und hat natürlich riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, aber der EU-weite Durchschnittslohn, der liegt ungefähr umgerechnet bei 3'000 Franken. Also etwa 40% von unserem Lohn. Dann gibt es noch einzelne Ausreißer gegeben, Bulgarien mit 1'300 Euro oder so etwas. Es funktioniert nicht ganz. Wir haben so höhere Preise, wie wir höhere Löhne haben. Und ich glaube, so Menge Bulgar würde mit uns tauschen, Victor, glaube ich ja. Und in die gleiche Kategorie geht das nächste Säckli, der Ueli Schmitzer, Ueli der Pächter. Schauen wir mal da rein.
Ich lasse mich doch nicht vorschreiben, was bei mir auf den Teller kommt. Das ist ein beliebter Satz und wir werden in der nächsten Zeit noch manchmal hören in der Diskussion über die Ernährungsinitiative. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, jeder und jede darf selbstverständlich selber entscheiden, was sie oder er isst, ist doch logisch. Aber eigentlich steckt hinter dieser Aussage etwas Krasses. Nämlich der absolute Anspruch, dürfen zu essen, was auch immer man will, ohne Rücksicht auf die Folgen. Hauptsache, mein Teller ist so gefüllt, wie ich gerade Lust habe. Und gemeint ist natürlich, auf meinem Teller ist so viel Fleisch, wie ich gerade Lust habe.
Da ist jetzt wieder so ein typischer Schmetzer. Er probiert so verzweifelt, nicht missionarisch aufzutreten, während er missionarisch auftritt. Jetzt redet er über die Ernährung. Und er sagt uns, natürlich darf jeder essen, wenn er will. Hey, wer bin ich denn? Ich bin doch nicht der Oberlehrer von der Nation. Ich bin doch nicht der Papst. Ich verbiete doch nicht. Jeder sollte doch dürfen essen, wenn er will. Gar keine Frage. Oder vielleicht doch nicht. Also nicht ganz. Also vielleicht beim Fleisch. Vielleicht einfach ein bisschen weniger. Und vielleicht nur ganz bestimmtes Fleisch. Also nur Rindsfilet. Aber weniger Hühnchen. Weil Hühnchen sind schlechter für die Umwelt. So. Aber es soll jeden essen. Nein, der Ueli sagt euch, es darf doch jeden essen, was man will. Einfach nicht wirklich. So, genau. Er ist und bleibt einfach der Bevormunder von der Nation. Und die 3 Minuten bin auch gebraucht. Sehr. Und mit Dunkel, sie kommen in letzter Zeit gehäuft vor. Die sind einfach eine Qual. Und darum mein Weihnachtswunsch. An euch bin auch gebraucht. Sehr. Ganz im Ernst, mein Weihnachtswunsch. Ich schaue weiter, du Ueli Schmetzer. Ich muss ja. Ich habe ja ein Publikum, wo nach dem schreit. Ich schaue weiterhin, du Ueli Schmetzer. Aber mein Weihnachtswunsch an euch. Investieren ein paar Franken in eine Praktikantin, die die Maske macht. Das heisst, wo der Ueli Schmetzer so ein bisschen schminkt zwischendurch. Weil der Mann, der glänzt wie ein Spanferkel vor der Kamera. Habt ihr gesehen, wie der glänzt? Also, und Spanferkel ist sicher nicht gesund. Jawohl, böses Fleisch. Nein, der schwitzt vor der Kamera. Wahrscheinlich hat er eine sehr intensive Beleuchtung. Habe ich übrigens auch, aber schwitze ich. Nein, also, der glänzt jetzt wirklich wie ein Spanferkel. Investieren ein paar Franken in so ein ganz billiges, so ein Dösli mit so ein bisschen, so einem Schwämmli und irgendwie ein bisschen Pulver. Und dann kann man es wenigstens, wenn man den Ton abstellt, kann man es wenigstens erträgen, um es einfach nur zu schauen. Wir bleiben gerade beim Thema Essen. Und zwar, da, Bund schlägt Alarm, unsere Kinder essen sich krank. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit schlägt Alarm, die Schweizer Bevölkerung isst sich krank und verursacht damit Kosten von 66 Milliarden Franken. Ich finde es immer so grandios, die genauen Angaben beim Geld. Also weißt du, die können ganz genau ausrechnen, welche Folgekosten das Krankheiten haben, die verursacht werden durch falsche Ernährung. Es sind nicht 65 Milliarden Franken. Es sind auch nicht 67 Milliarden Franken, es sind exakt 66 Milliarden Franken. Ja, nein, das ist ganz klar. Und in dem Artikel kommt jetzt eine Ernährungsberaterin namens Moana Werschler vor. Sie sei bekannt als Miss Brokkoli. Das sagt schon alles. Miss Brokkoli. Okay, Miss Brokkoli freut mich. Ich bin der Mr. Big Mac. So. Was sagt uns Frau Moana Werschler alias Miss Brokkoli in dem Artikel? Viel zu oft sehe ich Schülerinnen und Schüler mittags mit Fast Food. Beliebt seien Hamburger, Pommes, Fertigpizza oder Schinkengipfeli. Frau Werschler, Miss Brokkoli, wenn Sie die Schülerinnen und Schüler mit dem Fast Food viel zu oft sehen am Mittag, dann schlage ich vor, schauen Sie nicht um, dann sehen Sie es nämlich nicht mehr und dann müssen Sie sich auch nicht aufregen. Es ist ganz einfach. Einfach wegschauen und beschliessen, es geht mich nicht an. Was es eben technisch gesehen auch tut. Es geht sie einfach überhaupt nicht an, Miss Brokkoli, was die Kinder essen. Das ist die Sache der Eltern. So, jetzt hat aber die Frau Moana Werschler alias Miss Brokkoli hat einen Instagram-Kanal. Da schauen wir jetzt schnell rein. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie hat Tarte Tatin gemacht. Das ist da der französische Apfelkuchen. Eine sehr hervorragende, feine Sache. Aber ohne Zucker. Wenn ich richtig informiert bin, ist die Tarte Tatin, die lebt so ein bisschen vom karamellisierten Überzug. Aber sie macht jetzt das ohne Zucker. Und den Hinweis auf den Instagram-Kanal habe ich von meinem Nebenspalter-Kollegen Dominik Feusi überkommen, seines Zeichens ein Feinschmecker und den weltlichen Gelüsten in kulinarischer Art sehr zugewandt. Und er hat mir geschrieben, schau mal, Willius, die Frau macht Tarte Tatin ohne Zucker, die gehört auf den Scheiterhaufen. Sorry, Dominik, dass ich dich jetzt gerade oute, aber es ist so herrlich. Hast recht. Nein, wirklich. Es sind damals Hexen für weit weniger verbrannt worden, als wenn man Tarte Tatin ohne Zucker macht. Miss Brokkoli. Immerhin rührt sich kein Brokkoli. Das ist ja immerhin etwas. Gut. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen rein bei einer Dame aus dem deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bitte sehr.
Männer sind in einer Partnerschaft am glücklichsten. Frauen, wenn sie Single sind. Now put your hands up. Das ergab eine Studie der University of Toronto. Die Forschenden fanden heraus, dass Single-Frauen mit ihrer Lebensqualität, ihrem Single-Status und ihrem Sexualleben zufriedener sind als Single-Männer. Whoa-oh-oh. But why? Nun, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Männer in Heteropartnerschaften mehr Vorteile haben als Frauen. Männern wird in Beziehungen häufig einiges an Hausarbeit und privater Orga abgenommen. Und da Frauen auch die Rolle der emotionalen Versteherin zufällt, haben Männer neben einer Putzkraft und einer Social-Life-Organisatorin auch gleich noch eine kostenlose Therapeutin gewonnen. Jackpot! Also vor allem für die Männer. Rechtspopulistische Kreise wollen dieses System und diese traditionelle Rollenverteilung gerne aufrechterhalten. Deshalb zeichnen sie immer wieder das Bild der armen, einsamen Frau, wenn diese sich selbstbestimmt gegen Kinder, Ehe und Haushalt entscheidet.
Anja Reschke ist da gewesen. Wieder eine, die ich eigentlich fast jeden Tag eine halbe Sendung könnte fühlen. Eins von den elendesten Säckchen im deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es kommt wieder mit so einer kruden These. Du fragst dich, hocken die am Morgen an und denken, was für Unsinn könnte ich heute erzählen und wie könnte ich es irgendwie so verschwurbelt erklären, dass es irgendwie wenigstens für den minderbemittelten Teil vom Publikum noch irgendwie schlüssig tönt. Ich glaube, da muss etwas so laufen. Was sie uns sagt, ist eigentlich, heterosexuelle Beziehungen sind irgendwie rechtsextrem. Sicher. Also ein Mann und eine Frau, die zusammenleben, der kann ja nicht gesund sein. Und sie sagt uns quasi, Single sein ist ein Statement. Und Frauen sind glücklicher als Single als Männer, die Single sind. Weil ja Männer, wir holen uns ja, wenn wir in eine Beziehung gehen, wir holen uns ja gewissermaßen nur eine Putzfrau. Mehr machen wir ja nicht. Geht ja nicht um Gefühl und so. Wir wollen einfach eine Putzfrau haben. Und wenn wir keine Putzfrau mehr haben, weil wir Single sind, dann sind wir ganz unglücklich. Frauen hingegen sind nicht unglücklich ohne Mann, weil, weiss auch nicht, weil sie selber können putzen oder so. Welche rechte Parteien, Frau Reschke, zeigen denn immer, wie sie es uns erzählt haben, so ganz traurige Single-Frauen? Ich habe noch nie eine politische Kampagne von rechts oder irgendwo sonst her gesehen, wo eine traurige Single-Frau im Vordergrund steht. Es ist längst absolut anerkannte Tatsache, dass jeder kann sein, wie er sein will. Er kann Single sein, er kann in einer Beziehung sein, heterosexuell, homosexuell. Ist doch allen völlig wurscht. Und die Single-Frauen, die so wahnsinnig glücklich sind, laut ihnen, ich kenne die Studie nicht aus Toronto, wo sie sich darauf beziehen, aber könnte sein, dass die mit 30 noch super glücklich sind, mit 50 aber vielleicht nicht mehr gleich glücklich. Also, keine Ahnung. Und übrigens hat dann noch jemand sich mit dieser Studie vertieft auseinandergesetzt auf X und hat dann noch ein bisschen darüber referiert. Die Studie sagt, Single-Frauen sind glücklicher als Single-Männer. Aber sie sagt nicht, Single-Frauen sind glücklicher als Frauen in einer Beziehung. Also das Ganze funktioniert von Anfang an nicht. Wie man probiert, irgendeine Lebensentscheidung, eine Beziehungsentscheidung politisch auszuschlachten und aus allem ein Nazi zu machen, jetzt bist du schon ein Nazi, wenn du nicht Single bist als Frau, es ist unglaublich. Übrigens, apropos Beziehung und so, wahre Geschichte, Statistik. Es gibt ja heute Ehen zwischen Frau Mann, Mama, Frau, Frau. Gibt es ja alles. So. Statistisch gesehen, die meisten Scheidungen gibt es in Ehen zwischen Frau und Frau. Lesbische Ehen, das sind die meisten Scheidungsfälle. Und zweitmeisten Scheidungen gibt es bei Beziehungen, also Ehen zwischen Mann und Frau. Und am drittmeisten, also am wenigsten Scheidungen gibt es in Ehen zwischen Mann und Mann. Was sagt uns das? Je mehr Frauen an einer Beziehung beteiligt sind, desto eher geht es schief. Ja? Anja Reschke, überleg dir das mal. Ja? Je mehr Frauen im Spiel sind, desto eher geht es den Bach ab. Hast du noch gesagt? Also. Und jetzt gehen wir noch kurz zu der Klimaaktivistin Luisa Neubauer, einem meiner Lieblingsopfer. Da haben wir einen Bildartikel. Luisa Neubauer hatte Panikattacke nach Hamas-Terror. Grosse Bildgeschichte. Frau Neubauer, nach dem 7. Oktober 2023 hat sie ganz, ganz, ganz schlimm irgendwelche Panikattacken müssen durchstehen. Wieso? Weil ihr die grauenhaften Bilder dort aus Israel so also wahnsinnig an die Nieren gegangen sind? Nein. Sie hatte ein Problem, weil sie so viele konträre Erwartungen erfüllen musste. Sie hat sich einerseits müssen für jüdisches Leben einsetzen, also so ein bisschen sagen, es ist im Fall nicht okay, zum Juden einfach abschlachten. Und gleichzeitig hat sie müssen auf das Leid der Palästinenser hinweisen. Und das hat sie so zerrissen, dass sie Panikattacken erlitten hat. Sie sagt nie nicht, wie schlimm das war an dem 7. Oktober 2023. Sie drückt keine Sekunde lang Mitgefühl aus mit den Opfern und den Angehörigen der Opfer von der grauenhaften Terrorattacke, von dem Massaker von der Hamas an Israeli. Nie nicht. Sondern sie sagt, oh mein Gott, ich habe Panikattacke gehabt. Und sie bedauert im Nachhinein, dass ihre Bewegung, wo ja ursprünglich übrigens eine Klimabewegung war, dass die nicht nachdrücklich genug verurteilt hätte, welche Repressionen Menschen in Deutschland erfahren haben, die sich für Menschenrechte in Palästina und in Gaza eingesetzt haben. Was für Repressionen, Luisa? Also seither haben wir Hunderte von Palästina-Demonstrationen gehabt, in Deutschland, Schweiz, Österreich, überall. Überall haben sie demonstrieren, zum Teil mit offen judenfeindlichen Parolen, mit Slogans und Fahnen, wo offensichtlich Terroristen unterstützt haben. Die Strassen sind voll gewesen. Kannst du mir bitte eine Repression zeigen, wo Leute erfahren haben, die sich für Menschenrechte Palästina und Gaza eingesetzt haben? Ich finde keine. So. Daily Wahnsinn. Im ZDF gibt es eine Kindersendung Logo. Die habe ich, glaube auch schon mal vorgestellt. Und die erklärt unseren kleinen heranwachsenden ÖRR-Söcklis, erklärt sie ganz viele wichtige Sachen in sehr einfacher Sprache. Und damals ist es darum gegangen, den Unterschied zu erklären zwischen Islam und Islamisten. Schauen wir mal rein.
Auch wenn in dem Wort Islamisten das Wort Islam steckt, ist es doch nicht dasselbe. Der Islam ist eine Religion. Menschen mit der Religion Islam nennt man Muslime. Das heilige Buch des Islam ist der Koran. Bei Islamisten geht es allerdings weniger um Religion, sondern vielmehr um eine extreme politische Haltung. Islamisten wollen das Zusammenleben der Menschen nach ihren eigenen, zum Teil ziemlich radikalen Regeln organisieren. Den Koran benutzen sie nur, um diese Regeln zu rechtfertigen und zu begründen. Islamisten haben eine ziemlich ungleiche Vorstellung vom Zusammenleben der Menschen. Würde es nach Islamisten gehen, hätten zum Beispiel Frauen und Mädchen nicht die gleichen Rechte wie Männer.
Das ist schon ein grosses Kind, nicht? Es ist so herrlich. Habt ihr gesehen, wie sich's ausgedrückt haben, wie vorsichtig? Die Off-Stimme redet von zum Teil ziemlich radikalen Regeln, die die Islamisten haben. Zum Teil ziemlich. Relativieren dem Teufel ein Ohr ab. Denn die Islamisten haben, Zitat, ziemlich ungleiche Vorstellungen vom Zusammenleben, von der Gesellschaft. Ziemlich ungleiche Vorstellungen. Ja, nein, das ist so. Also weißt, eine Frau, die vergewaltigt wird, mag schnell steinigen, weil sie ja schuld ist, das ist nur eine ziemlich ungleiche Vorstellung vom Zusammenleben. Nicht eine völlig andere, sondern eine ziemlich ungleiche Vorstellung, ja. Und die Islamisten benutzen den Koran nur, missbrauchen in gewisser Masse, um ihre abstruse Regeln zu begründen. Also der Islam, die richtigen Muslim, die ist eine Religion und der Koran und das ist alles okay, alles super, alles wunderbar. Nur die Islamisten benutzen den Koran dann quasi benutzen, um ihre komischen Regeln zu begründen. Liebes Logo vom ZDF, es ist offenbar möglich, aus dem Koran so Sachen abzuleiten, wie sie von Islamisten gemacht wird. Also so Ungläubige zu töten und so Späss. Es ist möglich mit dem Koran. Also sind die Unterschiede vielleicht nicht so frappant zwischen dem, was ihr als Islam, als Religion bezeichnet und dem, was denn sich als Islamist in dieser Spielform präsentiert. Man wird als Kind beim ZDF schon mal ein bisschen hinters Licht geführt. Und dann bitte schauen wir uns folgende Bild an. Kennt ihr den Monk? Der immer durchgedreht ist im Fernsehen, wenn irgendetwas falsch ist und nicht richtig angeordnet, schaut mal den Lampenschirm an. Ich wäre wahnsinnig. Irgendjemand soll in das Bild hineinlaufen und den Lampenschirm gerade stellen. Bitte. Ah, da hat es auch noch Leute drauf. Die Links, die kenne ich irgendwie. Ich kann sie aber gerade nicht zuordnen. Irgendwo habe ich die schon gesehen. Helfen mir, wer ist denn da schon wieder?
How dare you?
Ah, stimmt, ja. Sorry, Gretel, sorry. Du hast die Haare ein bisschen anders gehabt. Zu meiner Verteidigung, du hast die Haare so ein bisschen anders gehabt. Also, Tom hat dich nicht gerade so verkennt, Entschuldigung. So, und dann treffen wir eine Dame, die wir schon mal, letzte Woche, glaube ich, getroffen haben. Die uns erzählt hat, man werde rechts, wenn man nicht in der Nähe von einem Bus oder von einer Zugstation, von einem Bahnhof aufwächst, dann werde ich mal rechts. Weil wenn man weniger ÖV fährt und mehr Auto, dann wird man rechts. Die Frau ist meine neue Heldin, die verfolge ich jetzt sehr eifrig. Schau dir mal das hier an.
Ja, ich genieße es, dass wir links der Mitte immer wieder diskutieren und uns aneinander reiben. Das zeigt, wie heterogen wir sind und wie viele unterschiedliche Blickwinkel wir mitbringen. Aber der größte Part von 2026 wird sein, den Faschismus in Deutschland abzuwehren. Es wird keine klima- und sozialgerechte Verkehrswende geben, für die ich hier arbeite, wenn Faschistinnen regieren. Und deswegen wünsche ich mir, wenn wir zusammen gegen Nazis laufen, egal wo, wenn neben dir eine Person steht, die mit dir gegen den Faschismus kämpft und ein Wurstbrot isst, dann halt das bitte aus. Wenn eine Person ihre Verwandten in den USA besucht und dafür fliegt, schließt diese Person nicht aus, sondern hake diese Person unter, weil sie mit dir gegen Nazis kämpft.
Also sie ruft da die geeinte Linke auf, untereinander ein bisschen mehr zusammenzuheben, weil man kann den Faschismus nur bekämpfen, wenn man als Einheit auftritt. Und darum muss man untereinander ein bisschen einander mit mehr Toleranz begegnen. Das bedeutet auch, du müsstest es tolerieren, wenn dein ansonsten astrein Linke gegenüber, wenn der jetzt halt gerade ein Wurstbrot isst. Ja, mein Wurstbrötter sagt, Entschuldigung, es ist ja ein faschistoider Zug, so ein Wurstbrot, aber musst es einfach, da musst du durch, weil der Kampf gegen Faschismus ist zu wichtig. Du dich nicht überwerfen mit dem Kollegen, nur weil er ein Wurstbrot isst. Und das Gleiche, wenn der Kollege die Verwandten in den USA besuchen will, in die USA reisen, in die Wiedergeburt vom Faschismus, das ist natürlich pfui. Aber, ja, wenn es halt so ist, wenn einer jetzt halt gleich in die USA reist, dann akzeptier es. So Opfer muss man bringen im Kampf gegen Faschismus. Also, merkt euch 2026, Wurstbrötter sind nicht mehr faschistisch. Das ist doch wunderbar. Und übrigens, was zur Hölle ist eine antifaschistische Verkehrswende? Ich weiss, ihr seid Antifaschisten. Ja. Und dann gibt es die Leute, die Auto wieder abschaffen. Verkehrswende. Jawohl. Aber was weisst du beides zusammen? Was ist eine antifaschistische Verkehrswende? Wenn es jemand weiss, bitte schreiben Sie in die Kommentare. Ich werde wahnsinnig. Ich habe nicht umgegoogelt, ich habe nichts gefunden. Antifaschistische Verkehrswende. Mei, ist gut. Okay. Nächstes Bild. Von der Amadeo-Antonio-Stiftung in Deutschland. Irgendein Plakataushang. Ich möchte als migrantische Frau in der U-Bahn ein Buch in meiner Muttersprache lesen, ohne ständige Angst vor rassistischen Beleidigungen. Duigu Berlin hat das angeblich geschrieben. So. Habt ihr schon mal erlebt im öffentlichen Raum, dass jemand ein Buch gelesen hat in einer fremden Sprache und dann rassistisch attackiert worden ist? Also erstens mal, schaut, kein Mensch, was irgendjemand anders gerade liest im Zug oder im Bus. Es interessiert kein Mensch. Und garantiert geht niemand auf jemand los, weil er ein Buch mit arabischen Schriftzeichen liest. Das ist ja hoch noch peinlich, das noch zu behaupten. Ich sage euch, es ist weitaus gefährlicher, heute im Zug oder im Bus zum Beispiel Schattenseiten der Migration von Frank Urbaniok zu lesen. Oder irgendein Buch von Thilo Sarrazin. Das ist viel, viel gefährlicher, weil die Gewaltbereitschaft hockt links. Die Antifa ist umeinander und die haben so Leute zu Feinden erklärt. Es ist ganz sicher gefährlicher, Sarrazin oder Urbaniok zu lesen im Zug, als irgendwie, keine Ahnung, irgendein arabisches Buch. Erfindet doch nicht. Erfindet doch nicht rassistische Übergriffe, wo es nicht gibt. Es gibt ja im Alltag tatsächlich Rassismus. Es gibt ja Leute, die wirklich rassistisch sind und auf eine unangenehme und unzulässige Art. Das gibt's ja. Ihr macht aber den Einsatz gegen echten Rassismus wahnsinnig schwer, wenn ihr Luther so Seichen findet, wo du alle schaust und denkst, nein, gibt's nicht, ist kein Problem, packt's wieder rein, danke vielmals. Aber die Amadeo-Antonio-Stiftung, denen muss ich sowieso mal ein Sondersendung widmen. Das ist ja jetzt etwas, das grusigste NGO in Deutschland, was es überhaupt gibt und dermaßen intransparent und, brrr, für den Teufel, müssen wir mal vertieft reingehen. So. Und jetzt im Moment kursiert sehr viele Videos in den sozialen Medien, wo das Elend in Gaza zeigen sollen. So kurze Videoclips, wo du siehst, hungernde Leute oder Leute, die mit Naturkatastrophen kämpfen und so weiter, in verwüsteten Stadtteilen. Einfach, um so ein bisschen sensibilisieren auf die Situation in Gaza. Jetzt schauen wir uns mal einen von diesen Clips hier an. So, was haben wir gesehen? Eine Frau kommt so aus einem Zeltverschlag raus mit einem kleinen Kind, wartet durch dreckiges Wasser auf der Suche nach Hilfe und fragt den Mann, bittet den Mann um Hilfe. Es ist ein ganz tragisches Schicksal hinter dieser Frau, wenn ihr den Clip ganz genau angeschaut habt. Aber ich helfe euch jetzt noch mit ein paar Bildern aus dem Clip raus. Die Frau, das ist ein Wunder der Natur. Schaut mal, zuerst, wo sie so aus dem Zelt rausglotzt, ist sie nämlich ein Mann. Und wird dann, wo sie aus dem Zelt rauskommt, langsam zur Frau. Also, die schnellste Transverwandlung, die ich je gesehen habe, seit Schönheitsoperationen erfunden worden sind. Und sie möchte, dass man ihr unter die Arme greift. Und ja, das ist schwer nötig. Sie hat nämlich drei Arme. Schaut mal da, wie sie das Kind hebt mit einem Arm und zwei Arme ausstreckt, um Hilfe zu bitten. So, KI, künstliche Intelligenz, Bilderstellung mit ChatGPT oder Gemini oder mit wem auch immer. Die künstliche Intelligenz, wenn sie Bilder macht, hat wahnsinnig Mühe mit Extremitäten. Mit Armen, mit Beinen, mit Fingern, sehr oft 6 oder 7 Finger. KI schafft das nicht mit den Extremitäten. Da ist irgendetwas, was sie einfach nicht rafft. Und ihr könnt praktisch jedes Video, das im Moment kursiert, um das Elend in Gaza zu dokumentieren. Wenn ihr es genau anschaut, merkt ihr, da war KI im Spiel. Die Zeiten werden nicht leichter für uns alle. Wir müssen alle noch ein bisschen mehr nachdenken, wenn wir so Zeug anschauen. Und die Söckli, die so Zeug gerne weiterverbreiten, die schauen natürlich nicht genau an, weil sie nur so froh sind, wenn irgendwelche Horrorvideos kommen, wo sie können zeigen, wie schlimm das alles ist. Und damit kommen wir zu der Leserpost. Also zuerst eine eigene Sache. Ich habe ein Trauma. Frank Urbaniak war zu Basel letzte Woche auf Einladung vom Nebelspalter. Tolala, es gibt eine Videodokumentation dafür auf nebelspalter.ch, wenn ihr das noch wollt, anschauen wollt. Und Gary Lot ist nachher umgegangen und hat Stimmen eingefangen vor der Kamera mit dem Mikrofon von Besuchern von dem Anlass. Und jetzt schauen wir mal, was die Frau da sagt.
Also ich höre ja viel Markus Somm und auch den Milnius höre ich auch sehr viel, sehr gern.
Hoi, Madame, du bist ganz eine sympathische Dame und ich danke, dass du mich erwähnt hast. Und wir können gerne mal einen Kaffee übertrinken miteinander. Die Einladung gilt. Aber ich heiße Milnius. Ich heiße Milnius und nicht Milnius. Mein Name macht mich wahr. Ich sage so, wenn ich wiedergeboren werde, ich will ein Müller sein. Oder ein Meier. Nein, Maya ist auch ein Zeich. Maya kann mit EI, EY, AI, AY, dann musst du auch. Nein, ich werde Müller. Müller oder Weber. Oder ja, irgend so etwas Banales. Ich heiße nicht Milnius. Gut. Und dann habe ich gedacht, zu Weihnachten muss ich einen besinnlichen Weihnachtswitz bringen, als letzten Witz vor der kurzen Pause. Und habe da lange gesucht, damit wir so ein bisschen Weihnachtsstimmung kommen. Ein Mann fragt seine Frau, Schatz, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und die Frau sagt, Scheidung. Und sagt der Mann, also, so viel habe ich eigentlich nicht ausgeben wollen. So, das war es am Mittwoch, am 24. Dezember, Heiligabend von der Daily Mill. Ich gehe, wie mehrfach angedroht, in eine kurze Pause. Ich bringe Material mit, ich kann es auch schwören, ich bringe Material mit, weil ich verbringe traditionell mit meiner Frau diese Tage über den Jahreswechsel bei unseren teutonischen Nachbarn. Ich hocke zu München und der Wahnsinn wird dort mit Händen greifbar sein. Ich muss wahrscheinlich nur die Kamera laufen lassen, Videofunktion im Handy und rumlaufen und dann sind die nächsten 20 Sendungen gefüllt. Die nächste Sendung kommt dann am Montag, am 5. Januar und dann gibt's eine kleine Neuerung, wo die eine wird freuen und die andere nicht. Aber weißt du, das ist ein bisschen Schicksal von meinem Leben. Das ist immer so. Wenn ich das Maul auftue oder auf die Tastatur haue, es freut die eine und die andere hasst es. Das ist halt immer so. Und da wird wahrscheinlich auch in die Kategorie gehen. Wir haben relativ viele Zuschauer und Zuhörer tatsächlich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Das kann man ziemlich gut sehen in den Statistiken auf YouTube und so weiter. Das verirrt sich relativ in Deutsche oder auch Österreicher in die Sendung. Und tun sich wahrscheinlich zum Teil ein bisschen schwer, weil der Milius redet nicht so langsam, nicht so typisch schweizerisch langsam und halt im Dialekt. Ein relativ neutraler Dialekt, muss ich sagen. Immerhin nicht so hardcore-mässig Berner oder so. Aber selbstverständlich hat man als Deutscher ein bisschen Problem, um alles zu verstehen. Wir werden ab nächstes Jahr starten, in dieser Woche vom 5. Januar, immer einmal in der Woche, am Mittwoch, die Sendung hier als Teutonen-Edition gestalten. Sprich, Themen werden aus dem ganzen deutschsprachigen Raum sein, was sie ja heute schon sind. Ich widme mich ja heute schon Deutschland sehr häufig. Und die Sendung wird präsentiert in Hochdeutsch. In der Sprache von Schiller, Goethe und Dieter Bohlen. In Schriftdeutsch halte ich das ab. Also, oder einfach dem, was ich für Hochdeutsch halte. Ich bin halt ein Schweizer. Ich bin halt ein Emil. Was wollte ich machen, gell? Aber es wird in Hochdeutsch dann immer am Mittwoch abgefeiert. Ich hoffe, die Schweizer Kundschaft von der Daily Mail kann mit der kleinen Neuerung leben. Es ist noch einmal pro Woche. Nehmen Sie als Abwechslung Mitte der Woche mal eine Sendung der anderen Art. Man probiert das mal und vielleicht wird sich der Daily Mail dann in Deutschland auch verbreiten, wie ein Feuer, ein Wildfeuer im Wald. Und das wäre gut, weil ich glaube, die Deutschen brauchen den Daily Mail. Ihr seht es ja, jeden Tag sehen das ja, die drehen am Rad, die brauchen doch den Daily Mail ganz dringend. Es ist Entwicklungshilfe. Ich sage es euch, ab nächstes Jahr jeweils am Mittwoch leiste ich Entwicklungshilfe für unsere teutonischen Nachbarn. Und jetzt entlohne ich euch mit einem weihnachtlichen Lied, damit ihr in die richtige Stimmung kommt. Natürlich sehr ein besinnliches Lied, sehr ja, einfach wirklich ja, politisch korrekt sowieso, da muss ich ja gar nicht sagen, aber einfach so, ja, ganz, ganz besinnlich, ganz weihnachtlich, ganz feierlich. Viel Spass damit und ich wünsche euch, kommt gut durch den Heiligabend, durch den Weihnachtstag, rutscht gut an Silvester, feiert schön, habt's gut, plagt eure Verwandtschaft nicht, lasst euch nicht plagen, lasst euch nicht nerven, es ist gut, es kommt gut. Alles kommt gut und tschüss.
Ein weiteres Jahr ist bald vorbei. Der Bundesrat hat wieder nichts gemacht und Matthias Mayer sagt bye-bye. Stille mich, du Fröhliche, und weck die Wahrheit bloß nicht auf. Die erzählt nur wieder alles Mögliche und ist eh nur richtig scheiße drauf. Merry Christmas, liebe Leute, zündet eine Kerze für die Jugend. Deckt auch an Wermut bitte heute, auch wenn er wirklich gar nichts kann. Denn es ist Weihnachtszeit, da lieben wir uns alle an Heiligabend, umarmen wir den Wein. Ja, es ist Weihnachtszeit, da lieben wir uns alle. Heute sind wir eine Tannenbaum, bitte brenne nicht und setze keinen Feinstaub frei. Sonst kommt der Kachel an dieser Wicht.
Immer fremd ist er doch immer high. Leise rieselt kein Steg. Greta weiß ganz genau warum. Sie ist die Retterin. Eine Zauberfee, aber weshalb gibt er sie nicht in Stumm?
Denn es ist Feind, ja, es ist Weihnachtszeit. Da lieben wir uns alle. Heute sind wir einen Tag lang in Frieden geeint. Klingelöcklein, Klingelingeling. Oh nein, wie Badran wackelt auf.
Sie tanzt, ich glaube, das ist Swing.
Oder vielleicht ist sie einfach nur drauf.
Es sein Ross entsprungen, der Pfister Gerhard schluppert dran. Er spricht in tausend Zungen, mehr Fahnen Wind als ein Mann.
Eis! Es sah die Glocken nie logen, als abends in der Tagesschau.
Hey, hey, hey!
Mit Korrespondenten wie auf Togen, liest den Nebel.